herzlich willkommen zur 78. Folge der Kirchstücke, meinem Podcast über Gott und die Welt. Mein Name ist Manuel Kronast, ich arbeite in Hannover für die Evangelische Kirche. Heute geht es um die Zukunft, ein großes Thema, ein schwieriges Thema. Viele haben Angst vor ihr, manche erwarten gar nichts von ihr, andere leben so, als gäbe es sie überhaupt nicht. Und wenn ich mit meinen Kindern rede, da ist da immer so dieser nagende Gedanke, haben wir überhaupt eine Zukunft? Hätten wir eine Zukunft für Kinder, wenn wir welche bekommen und so weiter. 2023 hat die Politikwissenschaftlerin, Militärexpertin und Zukunftsforscherin, so steht es hinten auf dem Buch, Florence Gaub, ein Buch veröffentlicht. Zukunft, eine Bedienungsanleitung. Erschienen im DTV Spiegel-Bestseller. Ein spannendes, inspirierendes, mutmachendes Buch, eben gegen diese Zukunftsängste. Aber das Thema Religion kommt kaum vor. Und wenn doch, dann ein wenig unfair, finde ich. Denn Daub behauptet, das Nachdenken über die Zukunft habe eigentlich erst im 16. Jahrhundert so wirklich begonnen. Bis dahin sei die Zukunft einfach eine verlängerte Gegenwart gewesen, ohne große Veränderungen. Zitat, die Zukunft war keine Währung, es gab dort nichts zu gewinnen, sie war nicht besser als das Jetzt. Religionen aller Art blickten zurück, nicht nach vorn. Das Paradies lag in der Vergangenheit, also war es unsere Aufgabe, dorthin zurückzukehren. Unsere bessere Zukunft war in dem Sinne der Tod. Ja, ich glaube schon, dass Menschen zu früheren Zeiten anders auf die Zukunft gesehen haben, wie sie auf alle Bereiche des Lebens anders gesehen haben. Und es gab noch keine Fortschrittsideologie im heutigen Sinn. Aber es gab trotzdem Visionen für die Zukunft, und zwar für eine Zukunft, die anders war als die Gegenwart. Und es gab keineswegs nur Rückkehrfantasien zum Paradies mit Baum und Schlange und in nackter Unschuld. Die Bibel erzählt natürlich mit Wehmut vom verlorenen Garten Eden, aber sie predigt kein Zurück dorthin. Sie malt starke Bilder von einer Zukunft, in der Menschen anders und gut zusammenleben, ohne Unterschiede nach Völkern und Rassen, ohne Krieg und ohne Krankheit. Natürlich wurden solche Visionen auch missbraucht, um Veränderungswünsche zu dämpfen. Nach dem Tod ist alles gut, also was soll's, was willst du jetzt was verändern? Aber eigentlich sollten diese Visionen Mut machen, das Leben jetzt und heute an dieser Zukunft auszurichten und zu verändern. Gaub hat natürlich recht, bei diesen Visionen spielt Gott eine Rolle. Die Menschen suchen sich nicht selbst irgendeine Zukunft aus. Aber es ist, finde ich, eine Zukunft, auf die sich eigentlich alle Menschen einigen können. Und Gott sichert eine solch friedvolle Zukunft ab, weil er merkt, dass die Menschen das perfekt nicht hinbekommen werden, dass sie Hilfe brauchen. Aber dieses Zukunftsbild heißt nicht, dass die Menschen gar nichts tun müssen, bis Gott irgendwann klack den Schalter umlegt und die Zukunft beginnt. Nein, diese Zukunftsbilder sind Inspirationen für unsere Gegenwart. Und das ist eigentlich genau das Gleiche, was Gaub auch beschreibt. Nur wenn wir uns Zukünfte ausmalen, und davon möglichst viele, die nicht einfach die Fortführung des Bestehenden sind, nur dann können wir unsere Gegenwart daran ausrichten. Insofern schafft die Zukunft die Gegenwart. Und umgekehrt irgendwie auch. Jesus zum Beispiel hat jahrhundertealte Zukunftsvisionen aus dem Jesaja-Buch benutzt, um das Reich Gottes zu beschreiben. Dort steht im 35. Kapitel: Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Land. Und Jesus erzählt diese Visionen nicht nur weiter, sondern durch sein Wirken zieht er dieses Reich Gottes, diese Zukunftsvisionen in die Gegenwart. Und er macht dadurch eine bestimmte Form von Zukunft wahrscheinlicher. Eben eine Zukunft, in der es nicht um Grenzen und um Trennendes geht, sondern um Heilung und Gemeinsames. Jesus selbst beschreibt das im Lukas-Evangelium so: Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt. Jesus spricht dabei auch von seinem eigenen Wirken, aber es ist doch völlig klar, dass er sich da an diesen Zukunftsvisionen orientiert. Und er sagt nicht, das wird jetzt alles gleich so sein, sondern das, was er tut, ist ein Zeichen dafür, wie es sein könnte. Und dadurch wird das, was sein könnte, wahrscheinlicher. Wenig später schickt dann Jesus seine Jünger aus, mit dem Auftrag, zu predigen das Reich Gottes und zu heilen die Kranken. Und Matthäus berichtet in seinem Evangelium ganz am Ende, wie der auferstandene Jesus seine Jünger in die Welt schickt. lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und bei all dem, sowohl bei dem Auftrag Jesu zu Lebzeiten und dann auch als Auferstandener, geht es nicht um die Weitergabe irgendwelcher kirchlicher oder religiöser Doktrin, irgendwelcher Glaubenssätze, die geglaubt werden müssen, sondern es geht darum, das Leben von Menschen zu verbessern. Es geht darum, Gemeinschaften zu formen, die zukunftsfähig sind. Es geht eben in dieser verkürzten Form des Auftrags, geht es natürlich darum, das Reich Gottes, bei Matthäus spricht Jesus vom Himmelreich, das Reich Gottes durch das eigene Tun schon immer wieder Gegenwart werden zu lassen. Und dabei wird die Zukunft, die Jesaja beschreibt, in das gegenwärtige Alltagsleben hineingeholt. Genauso beschreibt das Florence Gaub. Wenn wir uns vorstellen können, dass die Dinge anders sind, können wir uns auch vorstellen, dass sie besser sind. Für uns als Kirche ist das eine Zukunftsvision, die mit unserem Auftrag zu tun hat und die wir trotzdem gemeinsam mit allen Menschen angehen können, egal ob sie eine Religion, unsere Religion, eine andere Religion oder gar keine Religion haben. Dass Menschen friedlich zusammenleben, dass Kranke geheilt werden, dass Tränen abgewischt werden und der Tod keine Macht mehr hat, wie es ganz am Ende der Bibel heißt. Das alles sind Visionen, die universal sind, die alle Menschen oder die meisten Menschen miteinander verbinden. Insofern können sie auch von den meisten oder allen Menschen gemeinsam angegangen und immer wieder ein bisschen mehr Gegenwart werden. Und andererseits entlasten diese biblischen Hoffnungsbilder, weil wir nicht alles selbst und alles allein machen müssen. Wir können als christliche Gemeinschaft gemeinsam mit anderen im Stadtteil von einer solchen Zukunft träumen und unser Tun wach daran ausrichten. Also schauen, wer braucht uns in diesem Stadtteil? Welche Probleme gibt es da? Welche Hoffnungen? Welche Kompetenzen? Und dann nicht, so wie es früher oft war, zu sagen, na, wir als Kirche, wir sind wesentlich und wir gehen das alleine an, sondern zu sagen, wir als christliche Gemeinschaft, wir sind Teil einer Zukunftsbewegung, weil es unsere Vision ist, aber weil die auch anschlussfähig ist an andere Visionen. Wir haben unsere Kraft aus einer ganz besonderen Quelle und wir gehen gemeinsam mit anderen, die ihre Kräfte aus anderen Quellen haben. Das ist eigentlich für die Zukunft irrelevant, sondern es geht darum, dass wir uns ausrichten an einer Zukunft, die schon, von der schon Jesaja berichtet hat, von der Jesus gewusst hat und so weiter. Und auf der anderen Seite entlasten uns diese Zukunftsvisionen, weil wir nicht alles perfekt machen müssen, weil es immer wieder Dinge gibt, die wir nicht machen können, weil wir nur Menschen sind. Und das darf dann auch so sein. Aber wesentlich ist, Zukunftsvisionen haben, weitererzählen, die Gegenwart daran ausrichten. Oder wie Florence Gaub am Ende ihres Buches schreibt, dabei ist das Wichtigste an unserer Zukunftsfähigkeit. Wir müssen sie einfach nur bewusst nutzen. So viel für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie, bleibt behütet und gesegnet.